Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, der Papst hat uns eine Botschaft für die diesjährige österliche Bußzeit gegeben, die wie maßgeschneidert ist für diese Tage. Ich möchte sie Ihnen zur Kenntnis bringen und kommentieren. Auch wir als Einzelne sind der Versuchung der Gleichgültigkeit ausgesetzt. Er spricht immer von der Globalisierung der Gleichgültigkeit. Wir sind von den erschütternden Berichten und Bildern, die uns das menschliche Leid erzählen, gesättigt und verspüren zugleich unser ganzes Unvermögen einzugreifen. Was können wir tun, um uns nicht in diese Spirale des Schreckens und der Machtlosigkeit hineinziehen zu lassen? Kriegerische Auseinandersetzungen in Europa, wo man sie nicht mehr für möglich gehalten hat, Finanzkrisen, viel durcheinander auch in der Kirche, ergänze ich. Und dann bringt der Papst drei Ratschläge, die sehr erwägenswert und wichtig sind und auch für unsere Spiritualität von Bedeutung sind. Erstens, wir können in der Gemeinschaft der irdischen und der himmlischen Kirche beten. Unterschätzen wir nicht die Kraft des Gebetes von so vielen. Die Initiative 24 Stunden für den Herrn, von der ich hoffe, dass sie am 13. und 14. März in der ganzen Kirche, auch auf Diözesanebene gefeiert wird, möchte ein Ausdruck dieser Notwendigkeit des Betens sein. Der Papst hat ja einmal schon auch vor einem Jahr für Syrien im September zum Gebet aufgerufen und es hat ja auch Wirkung gezeigt. Wir sind in einer sehr dramatischen Situation der Kirche unseres Landes. Ich bin Augsburger Diözesanpriester. Als ich in den 80er Jahren studiert habe, waren dort 80 Leute im Priesterseminar, 20 im Freier oder in anderen Universitäten, also insgesamt 100. In diesem Jahr ist im Herbst ein einziger Kandidat in das Priesterseminar eingetreten. In Münster, und unsere Diözese ist groß, sie brauchen 3,5 Stunden mit dem Auto, um sie der Länge nach zu durchqueren. Und in Münster, aber erst mit dem Domkapitular darüber gesprochen, der dafür zuständig ist, der sich dort auskennt, sind es 2 Personen gewesen, eine der größten Diözesen. Im Grunde genommen müsste das uns unglaublich beschäftigen und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig das auf unserer Agenda ist. Denn wir brauchen die Sakramente und die Kirche lebt ganz wesentlich auch vom Priestertum. Und dass wir uns immer wieder dann auf Schauplätzen verlieren, die vielleicht nicht die Hauptkriegsschauplätze sind, das erstaunt mich schon sehr. Ich durfte durch meine Tätigkeit im Radio etliche Leute kennen, die in den Vereinigten Staaten sich gut auskennen, Jahrzehnte dort gelebt haben, an der Ostküste, aber auch an der Westküste oder im mittleren Teil der USA. Und die mir ganz Erstaunliches berichtet haben, dass die Kirche dort, und sie haben mir dann etliche Städte genannt, sich auch von diesem Säkularisierungstaumel wieder gefasst hat. Ich habe gesagt, wie habt ihr das denn geschafft? Er hat gesagt, in fast jeder größeren Gemeinde mit 8.000, 9.000 aufwärts gibt es eine ewige Anbetung. Und da wird ganz konkret auch für Priesterberufe gebetet. Ja, wie soll denn das gehen? Da kommt natürlich sofort der Theologe in mir wach. Man kann doch Berufungen nicht herbeibeten. Auch Anbetung kann das nicht. Wie ist das zu verstehen? Wenn ich jetzt bei mir selber zurückschaue, meine Großeltern hatten in den 30er Jahren eine Dienstmagd, die später, so hat man das damals genannt, die später dann Ordensschwester geworden ist und die mich immer genervt hat. Lieber Richard, und du hast das so gut, die Anlagen, es wird halt auch Priester. Ich habe es jetzt schon oft genug gesagt, ich habe andere Pläne und du weißt genau, ich möchte Flugzeugführer werden. Lass mich jetzt endlich mal in Ruhe. Also war mir irgendwie fast lästig. Und dann war noch eine Ordensschwester, die auch der liebe Gott auf mich angesetzt hat. Und das war ziemlich schwierig auch. Ich habe dann noch Wirtschaft angefangen zu studieren, ein Semester in Augsburg, bis ich dann aufgehört habe zu desertieren. Und wirklich diesen Ruf angenommen habe. Das ist nicht leicht, eine Berufung anzunehmen, zu erkennen zunächst einmal schon und dann noch anzunehmen, ist nicht leicht und das braucht einfach Gebet. das braucht das Gebet von so vielen. Ich merke das auch bei uns in der Sendereihe Spiritualität, die wir haben. Wenn Leute erzählen, wie sie ihren Weg zum geistlichen Beruf im Priesterordenstand gefunden haben, sind immer wieder ähnliche Geschichten, wo sie in schweren Krisen waren, das kaum erkannt haben, nicht wollten, aber dann andere einen klareren Blick hatten, man sieht ja sich selber nicht, sondern eher die Leute von außen, für sie gebetet haben, dann Berufungen erkannt, dass der erste Schritt und angenommen worden sind. Und bei den Amis läuft das konkret so ab, ich habe das ganz genau erzählt, wo viele Diözesen schon fast im Sinkflug nach unten waren, nur noch 4 Leute im Priesterseminar. Sie haben 4 Orte in einer Diözese, in der Tag und Nacht angebetet wird, und dann haben sie eine bestimmte Monstranz, die wird immer in einer Woche von diesen 4 hergenommen, in der einen Pfarrei und dann in der zweiten, der dritten und der vierten. Und das ist sozusagen die Berufungsmonstranz. Und dann wird in dieser Woche ganz speziell in diesem Anliegen gebetet. Und das hat schon, wissen Sie, das ist vielleicht so eine Krankheit der Kirche, auch unseres Landes, weil wir, das ist irgendwie in unserer Mentalität, in unseren Genen, wir sind halt die Macher. Wir meinen immer, wir müssen es tun, auch eine Versuchung bei mir, das Radio machen. Und ich muss mich da mal wieder vom Herrn in der Anbetung zurückpfeifen lassen. Und Anbetung heißt ganz konkret, wir sind nicht die Gestalter, wir sind nicht die Macher, sondern wir müssen uns vom Herrn gestalten lassen. Anton Lesser ist ja beide schwanger Gewächs, also mein Pfarrkind sozusagen, ist der Regens des interdiözesanen Priesterseminars in Leopoldinum in Wien. War gestern so müde, Anton, ich konnte den Vortrag nicht mehr anhören. Ganzen Tag Gespräche. Fast 200 Leute bereiten sich dort auf das Priesteramt vor. Der muss Wohncontainer aufstellen, weil die Leute, ist kein Witz, sie haben mir die DVD gezeigt. Und in unserer Kirche stellt sich kaum einer die Frage, warum haben die Nachwuchs und die anderen nicht? Der Papst war selber dort und hat 2007 die Antwort gegeben. Dort, wo eine kniende Theologie betrieben wird, Hans-Urs von Balthasar zitieren. Dort kommt die Kirche wieder in die Gänge. Und das ist vielleicht nicht immer lustig, der Wallner wird ja hier sein und wird auch darüber sprechen, um 5 Uhr in der Früh dann im Chorgestühl zu hängen, hätte ich fast gesagt. Aber so geht's halt, Entschuldigung. Und er hat auch gesagt, Wallner, ich finde ihn immer ganz lustig, so mit seiner Art, der Masterplan für die Kirche der nächsten Zeit, wie der ausschaut. Wissen Sie, was er gesagt hat? Also wie jetzt die Lösung ausschaut, wie man die ganzen Probleme lösen wird, wie man da wirklich vorankommt. Wie lautet der Masterplan seitens der Verantwortlichen? Weiterwursteln. Das kann es natürlich nicht sein. Und ich möchte da schon auch, Sie werden erstaunt sein, von wem diese Worte kommen, aber Kardinal Kasper zitieren. Unsere vielen kirchlichen Reformfragen sind Insiderfragen, welche die neuen Heiden, besser die äußerlich draußen, aber vielleicht innerlich viel mehr bei uns sind, als wir meinen, überhaupt nicht interessieren. Wir müssen die Frage nach dem Heiligen, die Gottesfrage, wieder in die Mitte rücken. Wir brauchen eine theozentrische Wende in der Theologie und in der Pastoral. Herr Kasper, der weiß es, gell? Ein Themenwechsel tut uns Not. Das hat er beim Nationalen, Sie können es im Internet rauslassen, bitte lesen Sie es nach, eine fulminante Ansprache beim Nationalen Eucharistischen Kongress in Köln gesagt. Ein Themenwechsel tut uns Not. Denn wenn die gängigen, seit 40 Jahren bekannten Postulate so entscheidend wären für die Zukunft der Kirche, wie sie dargestellt werden, dann müsste es unseren evangelischen Freunden prächtig gehen. Sie haben keinen Papst und keine Kurie. Sie brauchen auf die Weltkirche keine Rücksicht zu nehmen. Sie haben keinen Zölibat. Sie ordinieren Frauen zu Pastoren und Bischöfinnen. Sie segnen zweite und dritte Ehen. Kasper, Kardinal Kasper, nicht ich, gell? Gleichgeschlechtliche eingeschlossen. Aber geht es unseren evangelischen Freunden besser, wenn es um die Vermittlung des Evangeliums geht? Leider nicht. Ich sage das nicht schadenfroh. Ich sage, leider geht es ihnen kein Haar besser. Im Gegenteil. Die Zukunft des Christentums und der Kirche in unserer Gesellschaft kann also letztlich nicht an diesen Fragen hängen. Dann nochmal, Kasper, es geht um die Gottesfrage. Dann frage ich mich ja, warum diskutieren wir dann permanent an diesen sicher auch interessanten und wichtigen, aber letztlich nebensächlichen Baustellen herum? Karin, ich brauche noch 5 Minuten.
Ich habe noch meine Ampel dabei.
Okay. Also bitte um Entschuldigung, aber den muss ich einfach noch nehmen. Zweitens vom Papst die Antwort, was wir tun sollen. Das heißt, es ist das Gebet. Unterschätzen wir das Gebet nicht. Wir brauchen es. Wir brauchen die Anbetung. Ganz konkret jetzt auch in diesem Anliegen. Und das sind ja empirische Dinge, die man nachprüfen kann in den USA. Berufungen müssen erkannt und angenommen werden. Und in diesem Sinn, glaube ich, müssen wir neu das Wort des Herrn verstehen lernen. Bittet den Herrn, der Erntearbeiter in seinen Weinberg zu senden. Bittet den Herrn, wir müssen ihn bitten. Nochmals, nicht durch Anbetung machen wir Berufungen, aber sie werden erkannt und freigesetzt. Denn das können Sie doch annehmen, dass der Herr heute genau weiß, dass wir diese Berufungen brauchen. Das heißt, er ruft ihn nach wie vor, aber angesichts der ganzen medialen Möglichkeiten, die wir haben, werden sie nicht mehr erkannt und angenommen, der vielen Ablenkungsmöglichkeiten. Und ich bin selber das beste Beispiel hierfür. Ich spreche aus Erfahrung. Zweitens, der Papst, können wir mit Gesten der Nächstenliebe helfen und dank der zahlreichen Hilfswerke der Kirche sowohl die Nahen als auch die Fernen erreichen. Die österliche Bußzeit ist eine gesegnete Zeit, eine geeignete Zeit, um dieses Interesse dem anderen gegenüber mit einem vielleicht auch nur kleinen, aber konkreten Zeichen unserer Teilnahme am gemeinsamen Menschsein zu zeigen. Dank der zahlreichen Hilfswerke der Kirche, Kirche in Not gehört dazu, konkrete Zeichen. Ich zitiere in diesem Zusammenhang immer gerne auch den ehemaligen Heidelberger Professor Klaus Berger. Kein Glaube wird dir helfen, wenn du dein Portemonnaie zuhältst. Christentum entscheidet sich ganz konkret bei der Kollekte. Ja, es geht auch darum, dass wir helfen. Ich kann jetzt nur das schön geistige Worte formulieren. Ich kann jetzt nicht da hinten mir anhören, was der Bischof von Sudan für ein unbeschreibliches Leid der Bevölkerung schildert und dann auf meinem Reichtum sitzen bleiben. Irgendetwas geht immer, Freunde. Und dann drittens und letztens, schließlich ist das Leid des anderen ein Aufruf zur Bekehrung, weil das Bedürfnis des Bruders und der Schwester mich an die Zerbrechlichkeit meines eigenen Lebens, an meine Abhängigkeit von Gott und von den Mitmenschen erinnert. Wenn wir demütig die Gnade Gottes erbitten und die Grenzen unserer Möglichkeiten annehmen, dann werden wir auf die unendlichen Möglichkeiten vertrauen, welche die Liebe Gottes in sich birgt. Und wir werden der teuflischen Versuchung widerstehen, die uns glauben macht, wir könnten uns selbst und die ganze Welt alleine retten. Also das Vertrauen auf die Möglichkeiten Gottes. Und das ist wirklich etwas ganz Entscheidendes. In Evangelii Gaudium schreibt er, wenn wir denken, die Dinge werden sich nie ändern, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus die Sünde und den Tod besiegt hat und voller Macht ist. Und er lebt heute. Und er wirkt heute. Und er wird auch heute der Verkündigung beistehen durch Zeichen und Wunder. Glaube bedeutet, Gott zu glauben, dass es wahr ist, dass er uns liebt, dass er lebt, dass er fähig ist, auf geheimnisvolle Weise einzugreifen, dass er uns nicht verlässt, dass er in seiner Macht und seiner unendlichen Kreativität Gutes aus dem Bösen hervorgehen lässt. Es bedeutet zu glauben, dass er siegreich in der Geschichte fortschreitet, zusammen mit den berufenen Auserwählten und Treuen. Glauben wir das Evangelium, das sagt, dass das Reich Gottes schon in der Welt da ist, hier und dort auf verschiedene Weise wächst, wie das kleine Senfkorn, das kleine Samenkorn, das zu einem großen Baum werden kann, wie eine Handvoll Sauerteig, der eine große Masse durchsäuert, und wie der gute Samen, der mitten unter dem Unkraut wächst. Also der Macht Gottes Glauben, Vertrauen. Und das wird sicher in den nächsten Jahren immer mehr von uns gefordert werden. Gott lässt seine Kirche nicht allein. Und das, letztlich ist das Vertrauen das Entscheidende. Ein letzter noch ganz persönlicher Satz. Viele bewundern unser Werk Radio Horeb. Es hat auch schon wirklich enorme Dimensionen angenommen. Und sagen, ich sei ein Mann des Vertrauens und des Glaubens. Das bin ich nicht. Ich habe genauso Angst wie Sie. Ich habe genauso Sorge, ob wir das schaffen mit dem DAB Plus oder nicht. Und oft will Verzagtheit nach meinem Herzen greifen. Und deshalb brauche ich auch persönlich die Anbetung, das Dasein vor dem Herrn. Da werde ich wieder sozusagen neu genordet und herausgerissen aus all meinen Sorgen und Wirrnissen und Betrübnissen. Und mir geht's hier wie Mutter Angelika. Eine Gnade habe ich aber doch trotz all dieser Ängste, die bei mir auch da sind, ob das alles funktioniert, ob es richtig geht. Ich darf immer den nächsten Schritt erkennen. Und das möchte ich Ihnen als geistlichen Rat mitgeben und gehen. Also einfach, auch wenn man dann noch so viel, und wenn der Wind mit Windstärke 10 dir ins Gesicht bläst und du siehst im Gebet, das ist der nächste Schritt, dann überwinde deine Angst, geh diesen Schritt, mach ihn. Und die Gnade geht mit dir. Danke.